2023 entdeckt Theresia Krone, es gibt da Accounts in den sozialen Medien, angeblich von ihr, die sie aber nicht erstellt hat. Die Accounts verbreiten Nacktbilder, angeblich von ihr. Ein Schock. Theresia Krone erstattet Anzeige und es passiert, was nicht oft passiert. Es wird tatsächlich ein Täter gefunden.
Der Täter hat gegenüber der Staatsanwaltschaft wohl irgendwie sowas gesagt, von wegen, dass es da viel um ein Rollenspiel ging, was ihm durch eine Depression geholfen hat oder was weiß ich. Oder dass es um Fetische ging.
Fetische, Rollenspiel, Depression. Das klingt nach sehr persönlich, alles rein privat, halt spezielle Vorlieben.
Auch wenn man sicherlich sagen kann, mir geht's mental gerade nicht gut, sehe ich nicht, warum das ein Grund sein kann oder eine Rechtfertigung, andere Frauen bloßzustellen, zu erniedrigen, ihre sexuelle Selbstbestimmung zu verletzen, weil am Ende, das ist mein Recht, ich habe ein Recht auf sexuelle Selbstbestimmung.
Theresia Krone hat ihren Fall öffentlich gemacht. Sie will, dass Opfer besser geschützt werden. Deshalb haben wir sie für diese Staffel von Die Entscheidung getroffen. Denn wir wollen erzählen, warum Deepfakes und digitale Gewalt immer mehr zunehmen und wer etwas dagegen macht.
Wir schauen quasi so auf die dunkle Seite des digitalen Fortschritts. Und wir schauen, wer da Licht reinbringt.
Das hätte man schöner nicht sagen können. Birgit Frank, Reporterin für diese Staffel. Ich bin die Host, Christine Auerbach. Hallo. Wir werden Theresia Krone weiterhören, wie ihr Kampf gegen die falschen Nacktbilder und falschen Accounts weiterging. Und wir besuchen in dieser Folge eine Organisation, die zeigen will, welch riesige Industrie hinter KI-generierten Deepfake-Bildern steckt. Das ist Folge 2 unserer Staffel. Neue Tools gegen neue Gewalt.
Die Entscheidung, von der aus wir starten, ist die von Colleen Fernandez, der Schauspielerin. Die ist ja an die Öffentlichkeit gegangen mit ihrer Geschichte. Sie sagt, Christian Ulmen, ihr Ex-Mann, habe sie virtuell vergewaltigt. Christian Ulmen, der geht gegen Teile der Berichterstattung darüber vor. Für ihn gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Seit der Entscheidung von Colleen Fernandez jedenfalls, da ist einer sehr breiten Öffentlichkeit klar geworden, digitale Gewalt, das ist ein Problem, bei dem haben die meisten von uns noch gar nicht gecheckt, wie groß das eigentlich ist.
Und deshalb braucht es wen, der sich dran setzt und diese Dimension zeigt. Der zeigt, was da überhaupt passiert gerade im Netz. Und das macht die Nichtregierungsorganisation Algorithm Watch.
Hallo, grüne Stadt, freue mich sehr.
Ja, freut mich auch.
Ist keine schöne Arbeit, das kann ich schon mal sagen. Aber hier wird sie gemacht, in Berlin. In einem völlig stinknormalen Büro. Tische, Stühle und sehr, 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 sehr viele Bildschirme.
Das heißt, hier sitze ich in der Regel mit meinen Kollegen und Kolleginnen aus dem Policy-Team.
Die man hier schon hört und die uns rumführt, ist Eva Podgorschek. Sie will mir die dunkle Seite zeigen, wie du es gesagt hast, Birgit. Und als sie die Geschichte von Colleen Fernandez gehört hat, da hat sie Folgendes gedacht.
Jetzt kommen bestimmt wieder ganz viele Anfragen. Und so war es dann auch letztlich.
Algorithm Watch, die kennen sich aus mit KI und mit Algorithmen. Die Organisation finanziert sich durch Stiftungen und Spenden und die bekommt auch verschiedene öffentliche Gelder. Jedenfalls Eva Podgorschek und ihr Team, die versuchen Politiker und die Öffentlichkeit aufzuklären, darüber, was möglich ist, welche Risiken es überhaupt gibt. Die wollen klar machen, was passiert da gerade bei Tech-Konzernen und in den Rechnern bei jedem von uns zu Hause.
Und dafür hat Algorithm Watch unter anderem eine Suchmaschine entwickelt. Und diese Suchmaschine durchsucht zum Beispiel die App Stores von Apple und Google und spürt dort Apps auf, mit denen man Menschen ausziehen kann. Nudify-Apps heißen die, also Apps zum Nacktmachen.
Wir beginnen quasi erstmal damit, eine Liste von Suchwörtern zu erstellen. Einige davon sind natürlich ja sehr plakativ, würde ich sagen, wo man jetzt auch erwarten würde, okay, wenn ich das eingebe, dann muss ich ja unbedingt was finden.
Eva Podgorschek hat die Suchmaschine für uns schon mal im Vorfeld angeschmissen gehabt, weil es dauert ungefähr 4 Stunden, bis sie mit den App Stores durch ist, sagt sie. Und eine Art von App, die sehr oft rauskam, waren sogenannte Close-Changer-Apps. Also Apps, bei denen man ein Foto hochladen kann und dann kann man der Person auf dem Foto unterschiedliche Klamotten anziehen. Das ist wie so eine digitale Anziehpuppe.
steht auch so in der Beschreibung drin, ne? Also style dein Outfit, designe dein Outfit, speichere deine Outfits in einer eigenen Kollektion ab. Du kannst deine Outfits, deine Kleidung mit KI verändern. Und dann steht da allerdings auch, probiere unterschiedliche Stilrichtungen aus mit unserer Undress, also Entkleidungs-App.
Und dann sieht man da ein paar Fotos, wie dieses Ausziehen aussehen kann.
Das sind erstmal Frauen in ganz normaler Alltagskleidung, in einem Sommerkleid, in Bluse und Jeans abgebildet. Dann tauscht man irgendwie das Kleid aus oder die Farbe der Bluse oder was auch immer.
Und es ist schon steht sie im Bikini da.
Genau, und schon steht sie im Bikini da, genau. Weil es ja eben auch diese Kleiderentfernungsfunktion offensichtlich gibt. Ne?
Von Bikini bis ganz nackt ist dann wahrscheinlich auch nicht mehr weit.
Genau, also es gibt manche Apps, wo man dann auch noch weiter gehen kann. Und die Suchmaschine von Algorithm Watch hat eine ellenlange Liste ausgespuckt mit Apps, bei denen man mit ein paar Klicks alles Mögliche machen konnte. Ja, also früher musste man für solche Bilder, wo man Köpfe auf andere Körper montiert hat oder wo man vielleicht jemanden andere Kleider angezogen hat oder ganz ausgezogen hat. Für solche Bilder musste man stundenlang selber in Photoshop basteln. Und jetzt steht eben mit ein paar Klicks jemand im Bikini da oder ist total ausgezogen. Und es wird noch krasser, weil diese Apps sind ja auch noch ein gewisser Aufwand. Ja, man muss sie runterladen, vielleicht noch einen Account anlegen. Man muss auch durchsteigen, wie die überhaupt funktionieren. Es geht aber noch viel einfacher. Auf X zum Beispiel.
Weil auf X, da gibt es nämlich Grok. Das ist ein KI-Chatbot, funktioniert so ähnlich wie zum Beispiel ChatGPT. Also du kannst sagen, was du willst und der macht es dann. Oder du stellst eine Frage und der antwortet. Er kann aber auch Bilder erstellen und bearbeiten. Heißt, man kann bei Grok einfach ein Bild hochladen und der KI dann sagen, hey, mach das und das mit dem Bild.
Und dann hat Grok ein neues Feature bekommen. Anfang 2026 war das.
Das war so eine ganz spezielle Form, ein Update des Spicy Modes.
Und wie diese spezielle Form aussieht, das springt uns sehr schnell an, als Eva Podgorschek uns bei Algorithm Watch ihre Recherche zeigt. Sie hat dann nur mal das Wort Nudify, also nackt machen, in die Suchmaschine von X eingegeben. Und schon ist ihre Timeline voll mit Usern, die Tipps geben, wie man Arbeitsaufträge an Grok möglichst spicy formuliert.
Wenn ich jetzt weiter durch diesen Feed scrolle, dann sehe ich auch schon irgendeinen Nutzer, der quasi die Grok AI anschreibt und eben sagt so, hey, hier habe ich ein Bild von einer jungen Frau, die trägt ein Crop Top und eine Leggings. Daneben ist ein Bild einer Sketch-Person, die mit gespreizten Beinen da liegt. Und der Prompt an Grok lautet quasi, bitte erstelle mir ein Bild der Person, der angekleideten Frau in der Position dieser Sketch-Person, also dann eben mit eine gespreizten Beinen.
Pose.
Genau. Ja.
Also mit nur einem Klick sexualisierte Bilder von allem und von jedem.
Und nachdem Grok dieses neue Feature hatte, Anfang 2026, da hat sich quasi die Hölle aufgetan. Eine britische NGO hat sich das genau angeschaut. In den ersten 11 Tagen, nachdem Grok dieses neue Update hatte, allein in diesen ersten 11 Tagen sind 3 Millionen sexualisierte KI-Bilder gemacht worden. Das sind ungefähr 190 pro Minute, also richtig viele. Und das Schlimmste, tausende dieser Bilder haben tatsächlich Kinder gezeigt.
Also der Worst Case.
Der allerschlimmste Worst Case.
Wenn ihr euch die Studie genauer anschauen wollt, die NGO heißt Center for Countering Digital Hate und den Link dazu stellen wir in die Shownotes.
Jetzt muss man sagen, X hat inzwischen ein paar Hürden eingebaut bei Grok, sodass du nicht mehr ganz so leicht mit dem Tool Menschen einfach ausziehen kannst. Aber unsere Suche zusammen mit Algorithm Watch, die hat ja gezeigt, dass sich immer noch User austauschen auf X, wie man denn die besten Prompts so schreiben kann.
Auch rechtlich hat X Ärger bekommen wegen diesem Update seines Spicy Modes. In verschiedenen Ländern gibt es Untersuchungen inzwischen und Ermittlungen gegen X. Und auch die EU untersucht gerade, ob X mit dem Ausrollen von diesem speziellen Update des Spicy Modes bei Grok EU-Gesetze gebrochen hat. Darum geht es in der nächsten Folge nochmal mehr. Da kommen wir also nochmal dazu. Halten wir mal fest. Falsche Nacktbilder kann man mit einem Klick erstellen. Sie sind Massenware geworden.
Es ist eine Industrialisierung digitaler Gewalt. KI hat diesem Problem eine ganz neue Dimension gegeben. Wie am Fließband werden da diese Bilder erstellt?
Es steckt auch wie am Fließband eine ganze Industrie dahinter. Und zwar eine, die ordentlich an den Bildern verdient. Viele der Fake-KI-Bilder, die landen ja am Ende zum Beispiel in den sozialen Medien. Und für die Algorithmen von Plattformen wie X und Co. sind solche Bilder perfekt.
Skandalöse Inhalte, emotionalisierende Inhalte generieren erstmal viele Interaktionen und werden dann auch immer weiter und immer weiter an noch mehr NutzerInnen ausgestrahlt.
Ja, und jeder dieser Klicks ist natürlich die Hölle für Leute, die davon betroffen sind.
Und der Traum für die Plattformen.
Die verdienen letzten Endes mit ihren Geschäftsmodellen daran.
Alles, was Skandal ist, ist für die gut.
Genau. Bindet NutzerInnen, ne, länger auf der Plattform zu bleiben, weiter Klicks zu generieren und so weiter.
Jetzt könnte man ja sagen, wisst ihr was, wir verbieten das alles. Sowas wie dieses Update, Spicy Mode, Anti-Apps, einfach verbieten.
Es gibt aber ein Problem, weil mit vielen dieser Apps und auch der KI kann man ja beides machen. Also man kann die neuesten Klamotten an sich selber ausprobieren.
Was praktisch ist.
Was praktisch ist. Oder aber eben jemanden ausziehen, der das gar nicht will. Also die haben die dunkle Seite, aber die haben auch die okaye Seite. Verbieten, einfach so, alle miteinander, wäre deshalb der falsche Weg, sagt Eva Podgorschek.
Jeder bearbeitet heutzutage irgendwie seine Bilder ein bisschen mit KI und so. Und daran per se ist erstmal nichts Verwerfliches. Für die Kreativindustrie wäre das, glaube ich, fatal, wenn man das jetzt komplett pauschal alles verbieten würde, ne? Und da aber irgendwie so einen Mittelweg zu finden, dass wir einerseits Schutz ermöglichen und andererseits eben Kreativität, Innovation und so weiter gleichzeitig auch aufrechterhalten können. Das ist eben hier das extrem Schwierige und Komplexe.
Schwierig und komplex, sagt sie, aber nicht unlösbar. Und wir können ja mal diesen ganzen Prozess durchgehen, also wie solche Bilder entstehen, wo da die einzelnen Stellschrauben wären. Zuallererst muss schon das Erstellen von solchen Bildern ohne Einverständnis so schwer wie möglich gemacht werden, meinen Sie bei Algorithm Watch.
Das Wichtige ist, dass halt bestimmte Features schon gar nicht erst funktionieren auch. Ja, also zum Beispiel, ich kann bestimmte Prompts nicht absetzen.
Zum Beispiel kann ich der KI nicht sagen, hey, Beine breit, mach das mal.
Also wir haben es ja vorher schon gesagt, bei Grok zum Beispiel wurde es tatsächlich schwieriger nach der ganzen Kritik, die es an dem Update gegeben hat. Ich habe es für die Recherche auch gerade nochmal getestet. Also in der Nicht-Bezahl-Version von Grok, wenn ich da jetzt sage, mach mir ein Bild von der und der Person nackt, dann antwortet Grok:
Es tut mir leid, aber ich generiere keine Nacktbilder oder expliziten Inhalte von realen Personen, insbesondere nicht ohne deren Einwilligung. Das verstößt gegen ethische Richtlinien.
Jetzt, also bitte, er hat was gelernt, oder?
Ja, wenn man dann ein bisschen weiter sucht und die ganzen KIs dieser Welt befragt, wie man diese Richtlinien umgeht, dann geht da schon noch was, würde ich sagen. Also man muss sich da wirklich weiter reinwühlen, aber ich gehe davon aus, dass es nicht unmöglich ist, da weiter zu kommen. Also ich würde sagen, Frauen und Kinder sind weiter in Gefahr, missbraucht zu werden.
Und es gibt ja auch sowieso nicht nur Grok, sondern 100.000 andere Möglichkeiten, per KI oder App im Netz jemanden auszuziehen. Also es ist ja lang nicht alles.
Algorithm Watch, die fordern deswegen noch weiter was. Sie wollen, dass man vor dem Bearbeiten eines Bildes zum Beispiel immer anklicken muss, ja, ich habe das Einverständnis der dargestellten Person eingeholt. Also du musst es ganz aktiv machen, weil sonst ist klar, du machst was Illegales.
Ja, okay, aber also weißt du, es ist wie die Cookie-Richtlinie, klickst du an, weg, ciao.
Ja, das habe ich auch gleich gesagt, aber sie haben mir gesagt, es wird wichtig, falls es später mal zu einem Gerichtsverfahren zum Beispiel kommt. Also da kann das nützlich werden, weil du dich dann eben nicht mehr rausreden kannst und sagen kannst, naja, war mir halt nicht klar, dass das alles nicht erlaubt ist.
Es geht tatsächlich darum, wir müssen überhaupt erstmal dieses Bewusstsein dafür kreieren. Dieses Bewusstsein ist nicht tief genug verankert. Hier handelt es sich um eine Straftat. Diese Person hat dir nicht die Zustimmung dazu gegeben, das zu tun.
Und das, was Eva Podgorschek hier sagt, das ist ein super wichtiger Punkt. Also dieses Nacktbilder per KI erstellen oder das Gesicht der Ex-Freundin oder einer prominenten Frau in einem Porno einzufügen und das dann alles auch noch weiter zu verbreiten, das wirkt auf den ersten Blick einfach nicht wie sowas, was verboten ist.
Weil, ja, klar, weil das ganze Netz davon voll ist.
Das Netz ist davon voll, es gibt Massen, man findet diese Bilder auch sehr einfach, hatten wir ja schon am Anfang der ersten Folge. Das kann doch nicht so wild sein, könnte man sich da denken. Und außerdem, es ist ja auch alles fake, ne? Ist ja auch nicht echt.
Keine große Sache.
Ist es aber.
Wenn ich davon betroffen bin, ist es eben nicht so, dass das halt vielleicht nur eine Handvoll von Leuten zu sehen bekommen kann, sondern also der Schaden, der mir dadurch persönlich entsteht, kann einfach wirklich enorm sein, weil das im Zweifelsfall Millionen Menschen zu Gesicht bekommen.
Eigentlich kann man es doch so sagen. Du klaust im Supermarkt, da gibt's eine Strafe. Du erstellst solche Bilder ohne Zustimmung per KI und verbreitest sie im Netz, da gibt's eine Strafe. Also das muss den Leuten klar werden. Es ist im Netz einfach so wie im richtigen Leben.
Also Algorithm Watch hat auf jeden Fall ein paar Ideen, was passieren muss.
Die sagen, es müssten alle haften. Also alle, die Deepfake-Bilder ohne das Einverständnis der Betroffenen herstellen und verbreiten. Das sind natürlich einmal diejenigen, die das machen, die User, also die, die diese Bilder herstellen. Dann die Apps, die müssten auch haften, weil mit denen kannst du das Ganze überhaupt machen.
Das sind die Werkzeuge.
Richtig. Und aber auch die Plattformen, auf denen diese Bilder verbreitet werden, die müssten auch mithaften.
Ich muss ganz ehrlich sagen, nach diesem Interview bei Algorithm Watch, als ich da rausgegangen bin, habe ich mir auf der einen Seite gedacht, oh, wie großartig es gibt, diese Menschen, die sich da wirklich jeden Tag damit beschäftigen und versuchen, was zu ändern, diese Dimension von dieser Industrialisierung aufzuzeigen. Und ich bin aber auch rausgegangen mit so einer riesigen Wut, weil ich da das erste Mal über mehrere Stunden hinweg, also solange halt dieses Interview gedauert hat, auch eine riesige Anzahl von diesen Bildern gesehen habe. Mhm. Und klar, du weißt, dass es sie gibt, wurde jetzt ja auch viel berichtet darüber, aber wenn du die das erste Mal siehst auf den Bildschirmen und du siehst, was da auch gepostet wird. Das sind einfach auch Bilder, die gehen nicht mehr so leicht aus dem Kopf und vor allem auch nicht, wie leicht es einfach ist, die zu machen. Und ich war richtig wütend, dass das geht, dass es einfach so easy ist.
Bei mir ist es immer der Punkt, wenn ich drüber nachdenke, dass ja hinter jedem dieser Massen an Bilder, dass da hinter jedem ja trotzdem Menschen stecken, die das gemacht haben, die das tatsächlich gepromptet haben, die das sehen wollten, die das haben wollten. Das ist der Punkt, wo ich mir dann denke, wow.
Und ich habe mich eben auch gefragt, wie das den Leuten bei Algorithm Watch geht, die für diese Bilder oder diese Suchmaschine auch zuständig sind. Eva Podgorschek zum Beispiel. Sie muss sich auf jeden Fall mit diesen Gruselnacktbildern auseinandersetzen. Und ich wollte auch von ihr wissen, was macht es denn mit ihr?
Ich versuche das natürlich einerseits nicht zu nah an mich rankommen zu lassen, denn man möchte sich ja auch insbesondere als Frau und eigentlich auch als Mann dem nicht ausgeliefert fühlen. Ne? Wir möchten dagegen ja was unternehmen und ich möchte letzten Endes nicht in einer Welt leben, wo das irgendwie zur Normalität verkommt. Ne? Deswegen gilt es da für mich persönlich eher so die Devise zu verfolgen, ein bisschen Zähne zusammenzubeißen und durch.
Ja, die Zähne zusammenbeißen und durch. Ich, an dem Punkt, sie war ja immer sehr matter of fact in dem Interview, hat uns das gezeigt und war auch gut vorbereitet darauf. Aber dieses Zähne zusammenbeißen, das geht halt nur bis zu einem gewissen Punkt.
Ich muss natürlich auch sagen, also so ganz explizite Inhalte, das schaue ich mir eben auch nicht an.
Also dieses Ganze, sich durch Nudify-Apps wühlen, Nacktbilder zu scannen, diese Suchmaschinenergebnisse zu prüfen.
Das Ganze liegt uns auch bei meinem Kollegen, auch aus Gründen, damit wir uns eben als Frauen damit, sage ich mal, nicht noch mehr konfrontieren müssen, als es sowieso schon gesellschaftlich der Fall ist.
Also die ist tough, ja, das ist auch ihr Job. Aber diese Bilder, finde ich, das hat man sehr stark gemerkt, die machen auch was mit ihr.
Ja, und wie schlimm muss es dann erst sein, wenn du tatsächlich auf diesen Bildern selber drauf bist? Das ist ja der Aktivistin Theresia Krone zum Beispiel passiert, hat sie uns in der letzten Folge erzählt, wie sie da selber drauf abgebildet war und wie sie sich selber gesehen hat in so KI-Vergewaltigungsszenen. Also, sie sagt, solche digitale Gewalt zu erleben, das kann den gleichen Effekt haben wie Gewalt halt im Real Life.
Und natürlich, wenn es dann um die Staatsanwaltschaften und die Gerichte geht, fehlt es da oft auch an einem Verständnis davon, wie einschneidend solche Erfahrungen sein können, dass das auch wie physische Übergriffe beispielsweise traumatisierend sein kann. Meine Erfahrung bisher war meistens so, dass ich halt damit nicht ernst genommen wurde, dass ich quasi argumentieren musste und kämpfen musste und immer wieder nachfragen musste, damit ich überhaupt ernst genommen werde.
Und jetzt mal abgesehen davon, was sie erlebt hat bei den Behörden, bei der Polizei oder bei der Staatsanwaltschaft. Sehr krass fand ich auch, was sie gesagt hat, warum sie Opfer von diesen Deepfakes geworden ist.
Meine Wahrnehmung ist, dass es bei sexualisierten Deepfakes und pornografischen Deepfakes von Frauen, und meistens sind es Frauen, die betroffen sind, geht es meistens darum, sie zu erniedrigen und oder aus der Öffentlichkeit zu drängen.
Ist ja bei ihr nichts anderes. Sie ist eine junge Frau in der Öffentlichkeit, engagiert gegen die Klimakrise zum Beispiel. Sie ist politisch, sie ist laut.
Und genau das, sagt sie, ist der Grund, dass ihr sowas passiert. Solche digitale Gewalt. Das finde ich schon krass.
Und vor allem, wenn Frauen, die in der Öffentlichkeit laut werden, Angst haben müssen, dass sie im Netz Sexware werden, dann haben wir vor allem als gesamte Gesellschaft ein Problem. Also neben dem persönlichen Drama gibt es auf jeden Fall auch dieses gesellschaftliche Problem. Also diese Industrialisierung der digitalen Gewalt ist auch der Versuch, genau diese Frauen aus der Öffentlichkeit zu drängen, dazu zu bringen, aufzuhören, eben so laut zu sein, für ihre Meinung auch auf die Straße zu gehen, weil der Preis, den sie dafür zahlen, eben so hoch ist im Zweifelsfall. Und wenn wir sowas nicht stoppen, dann schaden wir auch unserer Demokratie, dann schaden wir uns allen als Gesellschaft.
Theresia Krone, die wehrt sich ja aber dagegen. Sie erstattet tatsächlich Anzeige, was sehr, sehr viele andere nicht tun. Und in ihrem Fall, da passiert dann auch noch was, was wirklich selten passiert. Es wird nämlich sehr schnell ein Täter gefunden.
Und trotzdem ist ihr Fall kein Vorzeigefall, der irgendwie zeigt, wie das gehen kann. Digitale Gewalt so verfolgen, dass das Opfer am Ende sagt, ja, jetzt fühlt es sich nach Gerechtigkeit an für mich. Weil es geht dann ganz anders weiter, als Theresia Krone es sich gedacht hat. Wie? Das hört ihr in der nächsten Folge. Und es wird darum gehen, wie man Täter in Zukunft vielleicht leichter dran kriegen könnte. Da ist nämlich ziemlich viel in Bewegung gerade. Das war Die Entscheidung. Die Deepfake-Porno-Hunter. Folge 2. Neue Tools gegen neue Gewalt. Alle Folgen gibt es zum Beispiel in ARD Sounds. Und dort gibt es auch den Podcast Die Bergfreundinnen. Und wer sich jetzt denkt, in den Bergen, da ist die Welt doch noch in Ordnung. Stimmt. Stimmt aber auch eben nicht. Die Bergfreundinnen haben eine ganze Staffel gemacht über Sexismus im Bergsport. Und diese Staffel empfehle ich euch sehr. Die Bergfreundinnen gibt es in ARD Sounds und den Link stelle ich euch in die Shownotes. Reporterin für diese Staffel von Die Entscheidung ist
Birgit Frank.
Redaktion Ina Kraus. Produktion Matthias Sautier. Mitrecherchiert haben Charlotte Knoll und Lena Rajewski. Distribution Stefanie Ramp und Anton Rauch. Die Deepfake Porno Hunter ist eine Produktion der Redaktion Ausland und politischer Hintergrund im Bayerischen Rundfunk im Juni 2026. Ihr könnt uns gerne schreiben unter dieentscheidung@br.de. Die Adresse findet ihr in den Shownotes. Ich bin Christine Auerbach. Ciao, wir hören uns. Und noch ein kurzer Reminder. Im Herbst machen Jasmin Brock und ich ja so ein kleines Q&A. Ihr könnt uns fragen, was ihr zu diesem Podcast schon immer mal wissen wollt. Schickt uns diese Fragen entweder per Text oder ihr nehmt ein kleines Audio auf und beides schickt ihr dann an dieentscheidung@br.de. Wir freuen uns auf eure Fragen.